in erster Linie mal, dass diese 10%-Grenze, das wäre eigentlich so die Key-Message, eben keine apodiktische Interventionslinie darstellen sollte. Zweitens, man muss mal gucken, in welcher Situation dieses Kind eigentlich geboren ist. Haben wir eine Sektio-Geburt oder haben wir eine spontane Entbindung vaginal? Das macht offenbar einen Unterschied.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Thomas Kühn aus Berlin. Er ist Kinderarzt, er ist Neonatologe, er arbeitet als Oberarzt und, hört, hört, er ist Still- und Laktationsberater. Eine nicht ganz häufige Kombination. Er betreibt zusätzlich eine Fortbildungsagentur und ein Programm, das Neotrainer heißt. Herzlich willkommen, Herr Kühn. Was ist das denn, Neotrainer?
Ja, was ist das denn? Neotrainer ist eigentlich eine kleine, feine Fortbildungsagentur, die ich zusammen mit der Frau Calbert jetzt schon seit 20 Jahren mache. Und wir gehen vornehmlich in Kliniken und Schulen, coachen, beraten dort alle Teams, die sich da in der Perinatologie herumtreiben, also Geburtshilfe, aber schwerpunktmäßig natürlich die Neugeborenenmedizin. Und Ziel ist natürlich einerseits fachliche Schulungen anzubieten, Fortbildung anzubieten, aber vielleicht auch mal den Blick zu schärfen auf die kleinen Dinge, die so im Alltag das Leben auf einer Station für die Teams, aber vor allem natürlich auch für die Betroffenen, also für Eltern und Kinder, schwierig machen. Also einen vielleicht ein bisschen anderen Zugang zu einer, ich sag mal, ein bisschen humaneren Intensivmedizin, Neonatologie hinzukriegen. Also Elternintegration in erster Linie. Aber eben auch, Sie haben es schon gerade erwähnt, Ernährungsumstellung, Muttermilch und Stillen, um mal wieder auf unsere Fahnen zu schreiben.
Und das machen Sie hauptamtlich oder nebenberuflich?
Ja, ich bin ja noch in der Klinik, haben Sie ja schon gerade gesagt. Ich bin also Oberarzt im großen Pränatalzentrum, aber da schon ein bisschen so in der Zielgeraden, wenn ich es salopp formulieren darf. Also das Alter geht ja auch an mir nicht vorbei und der Ruhestand winkt in gar nicht so allzu langer Ferne. Aber was wir eben weitermachen werden, ist ganz sicher unsere Fortbildungsaktivitäten und Neotrainer wird es sehr wahrscheinlich weitergeben, solange da Interesse besteht.
Wir haben ja uns für den heutigen Podcast das Thema neugeborenen Gewichtsentwicklung genommen. Klingt ja erstens ein bisschen sonderbar. Zweitens fragt man sich, eine Dreiviertelstunde reden über neugeborenen Gewichtsentwicklung. -10% ist erlaubt, alles andere ist nicht erlaubt. Fertig. Müssen wir da nicht drüber reden?
Ja, ich bin da auch so ein bisschen auch überrascht gewesen. Also wenn ich mal so zurückblicke, das hat vor fast 10 Jahren angefangen. Da hatte ich mal einen Artikel ausgegraben, eine Publikation aus Amerika, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und das habe ich dann mal auf einen Vortrag gepackt und im Kongress präsentiert. Und seitdem ist das Interesse nicht mehr abgerissen. Also wirklich fast 10 Jahre Geschichte jetzt, wo ich überrascht war, wie intensiv diese Problematik offenbar doch in den Klinikalltag hineinreicht. Also Gewichtsentwicklung in der unmittelbaren Geburtssituation, Perinatologie, aber dann auch in den nächsten 4 Wochen. Und das ist offenbar für die Hebammen, aber auch für die Kliniker interessant. Und daraus hat sich jetzt dann ja eine rege Vortragstätigkeit und auch einige Publikationen ergeben.
Ist denn die Regel 10% abnehmen ist okay und wenn es mehr ist, zufüttern falsch?
Naja, da kommen wir eigentlich her. Es gibt ja die einschlägigen Leitlinien von den verschiedenen Fachgesellschaften, die sich genau da auch positioniert haben. Also Stichwort AWMF, aber auch DGKJ. Nationale Stillkommission, die haben ja bis vor kurzem relativ stringent an diesen 7-10% festgehalten. Ne? Und das hat sich in den Kliniken auch so etabliert, auch aus meiner Erfahrung. Also wenn ein Kind diese Grenze reißt, dann wurde relativ apodiktisch gesagt, der muss jetzt zugefüttert werden. Und da hat sich jetzt bei der letzten Leitlinienrevision, zumindest bei der AWMF, ja doch so ein bisschen Umdenken gezeigt. Also so mit dem Fokus, schau mal aufs Kind und schau mal aufs Stillmanagement und greif nicht immer sofort zur Flasche-Formula. Und darüber bin ich eigentlich ganz glücklich, weil das so ein bisschen im Einklang ist auch mit den ja doch relativ neueren Studienergebnissen in dieser Richtung.
Das heißt, die 10%-Regel ist gar nicht mehr so streng. Sie haben vorhin schon gesagt, Stichwort schau mal aufs Kind. Außerdem haben wir ja oft auch oder zumindest häufiger als wir so denken, wahrscheinlich ein Leitlinien- und Realitätsthema, oder? Also Leitlinien ist immer das eine, da kann man viele schlaue Sachen reinschreiben. Und im wahren Leben werden die Dinge ja dann doch manchmal anders gelebt. Und bis man Dinge verändert hat, vergeht ja auch immer noch ein bisschen Zeit. Wie ist denn da unsere Realität bezüglich dem Thema Zufüttern?
Ich glaube, Sie sprechen da was Wichtiges an. Also vielleicht einmal eine grundsätzliche Bemerkung zu Leitlinien. Die finde ich ja gut und richtig und auch wichtig. Ja, wir wollen ja evidenzbasierte Medizin machen. Und wir wissen ja alle, dass Leitlinienkommissionen, Leitlinienautoren sich da auch lange mit einem Thema beschäftigen. Viel mehr, als das jeder Einzelne von uns kann. Trotzdem sollten wir immer gewahr sein, dass Leitlinien keine Gesetze sind, ne, sondern dass man durchaus nicht vom selber Denken und selber Hinschauen befreit sein darf und auch mal durchaus Entscheidungen treffen kann, die vielleicht nicht ganz leitlinienkonform sind, wenn man sie dann gut begründen kann. Das Zweite ist, dass wenn Sie in Leitlinien hineinschauen, sind die zum Teil ja gnadenlos überaltert. Ne? Das liegt daran, dass Leitlinienfindung ja ein schwieriges Thema ist und auch ein Thema ist, was fakultativ und volontärmäßig stattfindet und es relativ schwierig ist, da auch Leute zu finden, die sich dann diese Sisyphus-Arbeit machen. Ich denke, die Leitlinien greifen sehr tief in den Klinikalltag, das ist ja Ihre Frage gewesen. Und wenn da wirklich dann ein Arzt bei der U2, ein Neonatologe, ein Kinderarzt bei der U2 sieht, Gewichtskurve ist nicht im adäquaten Bereich, das Kind nimmt noch nicht zu oder fällt weiter ab, dann ist relativ schnell die Grenze 10%, und in vielen Kliniken findet man ja dann auch noch so einen roten Strich bei den 10% in der Patientendokumentation, und wenn die gerissen wird, dann greift die Pflegekraft, die Hebamme, wer auch immer da beteiligt ist, zur Flasche.
Aber im wahren Leben ist es ja nicht immer der Arzt, der da involviert wird.
Richtig, richtig.
Also zumindest erinnere ich mich an frühere Zeiten, wo es dann einfach die Kinderzimmerschwester entschieden hat.
Oder zum Teil auch die Eltern, ne? Beide kommen da zum Tragen. Ja? Wenn die Mutter kommt und sagt, ich habe keine Milch, und das höre ich ganz oft, ja, nach 48 Stunden, da kommt ja nichts, höre ich dann oft. Also wenig Wissen über in Gang kommen von Laktation, über das Zeitfenster, was es braucht, bis da die Laktogenese in Gang kommt. Aber es ist eben dann oft auch die Pflegekraft, die Schwester oder die Hebamme im Nachtdienst, die dann einfach zur Flasche greift und sagt, der hat hier abgenommen, der kriegt jetzt was dazu, der braucht was. Das sind so tradierte Strukturen, die wir da haben, ganz klar.
Naja, aber auch sozusagen basiert auf Sorge. Das macht ja sozusagen die Pflegekraft oder die Hebamme ja nicht, um irgendwen zu ärgern, sondern weil sie denkt, da hat das Kind ein Problem und da handle ich jetzt.
Richtig, ganz genau, ganz genau. Und das kann man eigentlich nur ein bisschen überwinden, indem man da mehr Informationen auch in die Fläche trägt, ne? Ganz klar.
Okay. Welche Informationen sollten wir denn in die Fläche tragen?
Naja, vielleicht in erster Linie mal, dass diese 10%-Grenze, das wäre ja so die Key-Message, eben keine apodiktische Interventionslinie darstellen sollte. Zweitens, man muss mal gucken, in welcher Situation dieses Kind eigentlich geboren ist. Haben wir eine Sektiogeburt oder haben wir eine Spontanentbindung vaginal? Das macht offenbar einen Unterschied, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und das nächste ist denn tatsächlich dieses Geburtsgewicht, also Stunde Null im Kreißsaal, ist das wirklich der relevante Parameter, an dem wir uns dann orientieren, die nächsten 2, 3, 4, 5 Tage während des Klinikaufenthaltes?
Lassen Sie uns dabei mal starten. Wieso könnte das Geburtsgewicht ein falscher Orientierungsparameter sein?
Naja, es gibt eben den theoretischen Ansatz, dass man sagt, je nachdem, wie das Geburtsereignis abläuft, also ist die Frau im OP und wird sektioniert mit entsprechender Anästhesie, peridural oder manchmal ja auch noch Vollnarkose und dem entsprechenden Flüssigkeitsmanagement, verschiebt sich da auch der Flüssigkeitshaushalt des Kindes. Das heißt, sprich, wird das Kind mit einem artifiziell höheren Geburtsgewicht geboren, weil es da noch einen Flüssigkeitstransfer von mütterlichen Organismus erlebt hat?
Ist das so? Also das ist eine ernst gemeinte Frage. Ist das tatsächlich so? Also der Mutter kriegt viel Infusion und da geht was aufs Kind über?
Ja, ich glaube, das ist durchaus schon so. Also das kann man tatsächlich ja auch in der Studie finden. Da gibt es ein großes Studiendesign aus Amerika, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und das ist genau der eben von mir angesprochene Artikel, Publikation aus dem Jahre 2016, also nicht ganz alt. Die Amerikaner haben ja uns gegenüber den Vorteil, dass sie relativ großen Studienzahlen, Studienpopulationen operieren können. Das sind Daten von einem großen kalifornischen Krankenversicherer. Und der hat tatsächlich fast 150.000 gesunde Einlingskinder Termin geboren, also alle jenseits der Frühgeburtlichkeit, mal retrospektiv angeschaut und hat gemerkt, dass tatsächlich sich das Gewicht der Gewichtsverlauf des Kindes auch am Geburtsmodus entlang entwickelt. Also vaginal geborene Kinder erreichen tatsächlich relativ schneller ihr Ausgangsgewicht, ihr Geburtsgewicht wieder. Sektio geborene Kinder schaffen das eben nicht so schnell.
Und das meinen Sie, liegt an der Absprunggröße sozusagen?
Es liegt sozusagen an der Absprunggröße, genau. Dass also offenbar da im Sektio-OP Flüssigkeit in die Mutter gegeben wird, die dann auch auf den kindlichen Organismus übertritt und das Kind dann ein scheinbar zu hohes Geburtsgewicht entwickelt.
Okay.
In dieser Studie hat man tatsächlich interveniert, ne, und hat dann einfach gesagt, wir schauen mal, wenn wir eben nicht das Geburtsgewicht als Ausgangspunkt nehmen, sondern vielleicht erst nach 24 Stunden, also wenn da schon eine gewisse Urinausscheidung beim Kind stattgefunden hat, und nehmen das als Ausgangspunkt. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Rate an Zufütterung da erheblich zurückgegangen ist.
Ohne dass die Komplikationsrate gestiegen
ist? Ohne dass die Komplikationsrate gestiegen ist. Und das war tatsächlich wirklich auch eine Baby-Friendly Hospital, also eine Klinik, wo man antizipieren könnte, dass die jetzt nicht so schnell zur Flasche gegriffen haben und zugefüttert haben. Und da hat sich die Rate der Zufütterungsnotwendigkeit tatsächlich halbiert. Also von 44% auf 27%.
Okay, das war mal der erste Punkt, wo man sagen würde, 10% und 10% Geburtsmodus, Sektio, spontan, hab's im Kopf. Vielleicht überschätzen wir das Geburtsgewicht des per Sektio geborenen Neugeborenen.
Genau.
Okay, ein Aspekt, den wir betrachten müssen. Okay, was ist ein weiterer Punkt, wo Sie sagen, guck doch mal ein bisschen genauer hin?
Ja, das nächste ist natürlich die weitere Entwicklung nach der Geburt. Ne? Wenn wir also dann schauen, wie hat denn die Sektio-Geburt tatsächlich noch einen Einfluss auf den weiteren Gewichtsverlauf? Und wir wissen ja, dass die Sektio durchaus einen Einfluss auf das Ingangkommen der Laktation hat. Also Sektio-entbundene Frauen haben in der Regel einen späteren Laktationsbeginn. Wir haben andere Risikofaktoren ja auch, wie Übergewicht zum Beispiel oder hohes Alter der Frau. Da ist die Laktogenese offenbar verzögert. Und bei den Sektio-Kindern ist es tatsächlich so, dass nach diesen Zahlen, die wir da vorliegen haben, ein Großteil der Kinder tatsächlich diese bisher antizipierten Gewichtsverläufe, American Academy of Pediatrics, WHO, aber auch die deutschen Leitlinien eben verfehlt. Und dass wir eben nicht bei der Mehrzahl der Kinder nach 10 Tagen, 7 bis 10 Tagen das Geburtsgewicht wieder erreicht haben.
Und wenn wir jetzt sagen, Sektio-Kinder sind quasi sozusagen Risikokinder, was könnten wir denn tun oder wo müssen wir besser werden?
Naja, wenn wir uns am Ideal orientieren, dann sollten wir versuchen, die Sektio-Rate zu senken. Es ist ja tatsächlich so, dass in Deutschland, und das ist relativ unverändert, jedes dritte Kind im Schnitt per Kaiserschnitt entbunden wird. Das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten 2 Jahrzehnten vollzogen hat, und in den letzten 20 Jahren hat sich die Sektio-Rate in diesem Land verdoppelt. Wir sind da europäisch im Vergleich nicht besonders gut. Wir sind da im Mittelfeld, aber wir haben durchaus Länder, die da geringere Sektioraten haben, vor allem im nordeuropäischen Raum, Schweden, Finnland, Dänemark. Es gibt Länder, wo die Sektiorate ungleich höher ist, ganz klar. Schauen wir in die Türkei, schauen wir nach Polen oder im Extremfall nach Lateinamerika, Brasilien. Da sind Sektioraten von über 50% durchaus als normal akzeptiert inzwischen. Aber wir müssen, glaube ich, da auch kritisch überdenken. Und mich hat da besonders beschäftigt, dass es ganz gute demografische Daten zu dem Thema gibt, dass auch in Deutschland innerhalb der einzelnen Regionen sehr unterschiedliche Sektio-Häufigkeiten bestehen, die sich eigentlich nicht erklären lassen. Also wenn man korrigiert, auch nach Alter der Frau, nach Sozialstatus, dann stellt sich heraus, dass es Landkreise gibt, wo die Sektio-Rate sehr, sehr hoch ist, oder auch Bundesländer. Nenne jetzt mal aus den letzten Zahlen das Saarland, wo die Sektio-Rate deutlich höher ist als zum Beispiel in Brandenburg oder in Berlin. Und da muss man schon darüber nachdenken, warum ist das eigentlich so? Da leben ja nicht andere Frauen, nicht andere Mütter, sondern das sind aus meiner Sicht ganz häufig auch iatrogene Einflüsse. Also die Entscheidung, jetzt einen Kaiserschnitt zu machen.
Okay, also das finde ich auch ganz spannend. Da gibt es ja so Landkarten mit so Sektio-Rate pro, ich weiß nicht, Landkreis oder irgendwelche Bezirke. Und in der Tat wundert man sich dann immer, denkt so, warum ist da die Sektiorate so hoch und warum ist sie woanders so niedrig?
Ja, ich weiß, was Sie ansprechen. Also Landkreise, die keine 100 Kilometer voneinander entfernt liegen, da hat der eine Landkreis eine Sektiorate von 17% und der andere dicht benachbarte hat eben 51%. Und da wird eigentlich klar, dass das ja nicht andere Frauen sind, die da zur Entbindung kommen, sondern es sind eben wirklich ärztliche Entscheidungen, die da offenbar anders verlaufen.
Mhm.
Und was mir bei Blick da aufgefallen ist, dass vor allem so in den Gebieten der ehemaligen DDR die Sektio-Rate konstant seit Jahren deutlich niedriger liegt als in den alten Bundesländern zum Beispiel. Und auch da muss man drüber nachdenken, was ist denn da die Ursache? Gibt es da mehr geburtshilfliche Routinen, um also sozusagen auch mit nicht ganz normalen Geburtssituationen trotzdem noch zurechtzukommen, ohne operativ eingreifen zu müssen? Oder sind es andere Strukturen, die da eine Rolle spielen?
Okay, also an der Sektio-Rate arbeiten ist mal das eine, aber wenn jetzt ein Kind per Sektio auf die Welt gekommen ist, gibt es da Punkte, wo Sie sagen würden, hey, da müssen wir echt besonders drauf achten oder da sind wir vielleicht auch schlechter geworden in den letzten Jahren?
Na, ich weiß nicht, ob wir schlechter geworden sind, aber ich glaube, wir haben da noch Luft nach oben, besser zu werden. Sektio ist ja noch mal ein sehr, sehr medizinischer Eingriff und der ja ganz weit entfernt ist von einer normalen Spontangeburt, die ja erstmal eigentlich keine medizinische Indikation hat. Wir müssen uns, glaube ich, noch mal klar darüber werden, wie es denn zur Milchbildung kommt und welche Faktoren da erschwerend wirken und welche Faktoren das begünstigen. Und Milchbildung ist nichts, was eine Frau sich vornehmen kann, sondern es ist ein hormonell gesteuerter Prozess. Wir brauchen da die Schlüsselhormone, die, glaube ich, alle kennen, Oxytocin, Prolaktin. Und die sind natürlich bei einer Sektio vielleicht ein bisschen schwieriger auch dann normal zu halten oder den normalen Peak danach zu vollziehen. Und dem entspricht ja auch die neue Sektio-Leitlinie, die wir seit 2 Jahren auf dem Tisch haben, die ganz klar sagt, auch ein per Schnittentbindung geborenes Kind sollte sofort, wenn keine medizinischen Gründe dagegen sprechen, in den Hautzauberkontakt zur Mutter, noch im OP. Und das, was ich so erlebe im Alltag, ist, dass da doch viele Ängste haben, begründete Ängste auch. Das Kind könnte kalt werden. Das ist das, was wir nicht wollen. Das Kind muss überwacht werden. Wenn ich das jetzt noch in der operativen Situation zur Mutter auf die Brust lege, in einem kühlen OP, in Bauchlage, wissen wir alle, das ist ja dann sozusagen die Sitzprädispositionslage, dann muss dieses Kind natürlich auch in dieser Situation überwacht werden. Und mir sagen Anästhesisten öfter, ich habe einfach Angst. Ich habe Angst, dieses Kind nicht sehen zu können. Das ist bis übers Köpfchen zugedeckt. Ich sehe vielleicht das Näschen zwischen der Brust der Mutter. Da habe ich Manschetten und will kein Sicherheitsrisiko eingehen. Also mache ich das nicht.
Also ich meine, meine Neozeit ist lang vorbei, aber ich meine, Sättigungsabnehmer an den Fuß sollte doch klappen, oder?
Das wäre jetzt auch mein Vorschlag in dieser Situation. Also wenn jemand denkt, er hat da, ist da unsicher, was ich durchaus verstehen kann, ein kleines Pulsoximeter ans Füßchen kleben, das ist auch keine invasive Maßnahme und das Pulsoxy kann da irgendwo unter der Decke versteckt werden und dann ist man sicher. Ne? Dann hat man Herzfrequenz und Sättigung überwacht und dann braucht man sich keine Gedanken machen.
Bevor wir unser spannendes Thema fortsetzen, möchten wir Ihnen gerne unsere Lösung bei Warzen vorstellen. Verozid. Warzen sind nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern oft auch unangenehm und schmerzhaft. Es ist daher verständlich, dass Eltern nicht tatenlos zusehen, sondern ihr Kind aktiv dabei unterstützen möchten, die störende Hautwarze schnell wieder loszuwerden. Verozid ist hierfür das Mittel der Wahl. Die Lösung enthält den bewährten Wirkstoff Salicylsäure und eine einzigartige Vierfach-Hilfsstoffkombination. Diese gewährleistet, dass der Wirkstoff auf der Haut fixiert wird und noch besser in die Warze eindringen kann. Verozid ist ganz einfach zu Hause anzuwenden. Es ist sehr gut verträglich und bereits für Kinder ab einem Jahr geeignet. Verozid ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und für Kinder bis 12 Jahre erstattungsfähig. Falls Verozid auch für Ihre kleinen Patienten interessant sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Okay, also halten wir fest, Hautkontakt nach der Geburt ist extrem wichtig für die Milchbildung und das gilt für per Sektio geborene Kinder nochmal ganz besonders.
Ja, und es ist natürlich jetzt nicht nur die unmittelbare Geburtssituation, ne, sondern es muss sich dann natürlich auch im Wochenbett anschließen. Und da sind dann solche Dinge wie ein separates Kinderzimmer, wo die Kinder dann nachts geparkt werden, unter dem vermeintlichen Anspruch, na, die Mutter soll sich mal erholen können, die soll jetzt mal Ruhe haben. Das ist eigentlich obsolet. Ne? Wir sollten entsprechende familienfreundliche Bedingungen schaffen. Wir brauchen da auch mehr Familienzimmern in unseren geburtshilflichen Einrichtungen, wo vielleicht auch der Vater mit dabei sein kann, der seine Frau unterstützen kann. Und dann sollte dieser Hautkontakt fortgeführt werden. Ganz klar. Also auch in den ersten Lebenstagen ist das ganz, ganz wichtig für die Mutter-Kind-Bindung, aber eben natürlich auch fürs Ingangkommen der Laktation.
Das heißt, Plädoyer von Ihnen zur Abschaffung der Kinderzimmer?
Ja, ganz deutlich, ja.
Okay. Keine Bedenken bezüglich Überwachung, Kinderschwester, hat das Kind vielleicht besser im Blick oder solche Geschichten?
Naja, ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe da auch Erlebnisse in der eigenen Klinik. Das hat natürlich auch was mit Personaldichte zu tun. Klar, wenn ich da sehr, sehr schwach besetzte Wochenbettstationen erlebe, wo eine Pflegekraft für 30 Frauen zuständig ist, dann kommen wir da vielleicht auch in Probleme. Aber das A und O ist eine Zero-Separation-Politik. Ja? Das machen uns die Schweden wunderbar vor. Mutter und Kind gehören nach der Geburt zusammen, auch in den ersten Tagen in der Klinik. Und da müssen wir unsere Strukturen verbessern, ganz klar.
Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, Familienzimmer wäre aus Ihrer Sicht das, was wir uns wünschen würden oder Sie sich wünschen würden. Das spielt ja unmittelbar auf die Rolle des Partners an. Man weiß sozusagen, der Partner ist wichtig, auch was sozusagen allein die Stillabsicht schon anbelangt. Aber wie würden Sie da die Rolle der Partner sehen oder wo würden Sie sich da Verbesserungspotenziale wünschen?
Naja, das fängt eigentlich ja schon vor der Entbindung an. Ne? Da haben wir ja gelernt, dass wir da auch den Partner einbeziehen müssen und sollen. Und wenn wir so uns Geburtsvorbereitungskurse anschauen, dann sitzen ja die Männer da auch immer ganz brav mit dabei. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sowohl in den unmittelbaren Geburtsvorbereitungskursen in der Klinik, es gibt ja dann immer so Schaufensterabende, ne, wo man Schwangere und Paare einlädt, in die eigene Klinik zu kommen, um dort zu entbinden. Ich würde mir wünschen, dass schon lange vorher eigentlich ein Gespräch mit der Familie darüber beginnt, wie wollen Sie eigentlich Ihr Kind ernähren? Was soll denn dieses Neugeborene, dieser Säugling eigentlich zu essen bekommen? Wollen Sie stillen? Auch da ist mir wichtig, keinen Druck auszuüben, aber die Eltern sollten eine informierte Entscheidung treffen. Und informierte Entscheidung heißt, man muss mit beiden auch darüber reden, Vorzüge der Muttermilchernährung und sie vielleicht auch ganz konkret schulen oder informieren darüber, dass das eben kein Wasserleitungsprinzip ist. Ich drehe einen Hahn auf und dann kommt die Milch unmittelbar nach der Geburt, sondern das braucht Zeit und ihnen auch erklären, was wir tun können, damit die Milchbildung möglichst ungestört in Gang kommt.
Da gibt es ja, glaube ich, auch eine ganz gute Untersuchung zu, die sagt, die Stillabsicht vor der Geburt ist ein relativ hoher Erfolgsfaktor fürs Stillen hinterher, wenn ich einfach sage, naja, ich guck mal, ob es klappt,
genau.
Ist sozusagen das Risiko, dass es nicht klappt, deutlich erhöht.
Und auch da, vielleicht komme ich da nochmal zurück auf ihr Argument mit den Partnern, auch da hat sich in Studien gezeigt, also wenn wir die Väter tatsächlich, die prospektiven Väter tatsächlich in diese Laktationsberatung mit einbeziehen, dann ist das Ergebnis hinsichtlich 6 Monate Vollstillen deutlich, deutlich besser. Da gibt es eine große Studie eine Kooperationsstudie aus Kanada, Australien und China, glaube ich, war das, die wir untersucht haben. Wenn wir die Väter mit an Bord holen, ja, pränatal in die Laktationsaufklärung, dann ist die Stillquote nach 6 Monaten eben doppelt so hoch wie bei der Kontrollgruppe, wo die Väter eben nicht hinsichtlich Laktation und Stillen aufgeklärt wurden. Da wächst offenbar das Bewusstsein, ne? Muss man sagen.
Haben wir da kulturelle Differenzen?
Ganz sicher. Ganz sicher haben wir kulturelle Differenzen. Und das ist natürlich global immer schwierig zu betrachten. Ne? Und wir sehen deutlich, dass in aufstrebenden Entwicklungsländern, in Asien, Philippinen, Indonesien, aber auch China, es als nach wie vor modern gilt und auch ein Statussymbol ist, wenn man sein Kind mit Formula ernähren kann. Also das bedeutet, wir haben es geschafft. Ja.
Noch 2024, ist das immer noch ein Thema?
Ja, ganz sicher 2024, genau. Massive Werbung auch für Formula-Produkte. Und das ist ein Statussymbol, wie eben für andere vielleicht die S-Klasse. Also da müssen wir, glaube ich, aufklären und informieren. Und ich habe das oft auch in asiatischen Ländern erlebt, wenn ich da in der Klinik war, dann ist da auch beim medizinischen Personal nicht klar, wie wichtig eben der Haut-zu-Haut-Kontakt ist. Und wir haben eine neue Leitlinie auch von der WHO zum Thema Känguru-Bonding, Haut-zu-Haut-Kontakt aus dem vorletzten Jahr. Und die unterstreicht das auch nochmal ganz deutlich und sagt, jedes Kind sollte Anspruch darauf haben, im unmittelbaren Haut-zu-Haut-Kontakt mit seiner Mutter, mit seinen Eltern zu sein. Das gilt auch für die Kinder übrigens, die wir hospitalisieren aus medizinischen Gründen. Also für Frühchen, für kranke Neugeborene, auch die haben unmittelbaren Anspruch darauf, so viel Zeit wie möglich auf der Brust ihrer Eltern zu verbringen.
Aber ich glaube, das hat sich ja in den, also wenn ich sozusagen meine Neo-Zeit angucke, da fing es sozusagen, da ist jetzt schon viele Jahre, man muss fast sagen Jahrzehnte her, da fing es sozusagen gerade an, dass wir Haut-zu-Haut-Kontakt ermöglicht haben auf der neugeborenen Intensivstation. Das hat sich ja massiv verändert und auch, glaube ich, sehr positiv verändert. Lassen Sie mich diese doofe Frage nochmal stellen. Haut-zu-Haut-Kontakt auch beim Vater hat irgendwas mit der Stillrate zu tun oder hat das nur einen anderen Aspekt?
Nee, ich glaube, das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit der Stillrate zu tun. Ich glaube, da geht es eher darum, dass der Vater mit aufgeklärt ist und auch Bereitschaft zeigt, in den nächsten Wochen und Monaten seine Frau entsprechend zu unterstützen. Ja, in der vorhin angesprochenen Studie war deutlich zu sehen, dass zwischen Interventionsgruppe, sprich Vater wurde mit in die Aufklärung einbezogen und der Kontrollgruppe, in den ersten vier Lebensmonaten drei Lebensmonaten kein großer Unterschied hinsichtlich der Rate an vollgestillten Kindern bestand. Aber dann ging die Schere auseinander und ich würde das mal so interpretieren, dass dann offenbar die Schonzeit in Anführungsstrichen für die junge Mutter vorbei ist, ja, und der Vater sich dann wieder seinen originären Aufgaben zuwidmet und sie dann quasi Haushalt und Kind und Ernährung des Kindes, sprich Stillen, alleine schultern muss. Und ich glaube, Frauen brauchen da auch längerfristig Unterstützung, wenn man die WHO-Ziele 6 Monate vollstillen und eigentlich darüber hinaus weiterstillen, wenn man die wirklich umsetzen will. Und mir ist auch immer wieder unklar, warum in einem Land wie Deutschland, wo wir ja wirklich mustergültige Mutterschutzregeln haben und großzügig bemessene Babypausen für nahezu jede Frau gewähren, warum es nicht gelingt, die Stillraten in diesem Land nach oben zu bringen, wo doch ganz viele Mütter wirklich ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch länger zu Hause sind. Trotzdem haben wir erschreckend niedrige Raten an vollgestillten Kindern nach 6 Monaten und darüber hinaus.
Können wir vielleicht, ist das ein ganz guter Einschub. Wie sind denn unsere Raten? Also wie viele Kinder werden denn sozusagen vollgestillt aus den Geburtskliniken entlassen und wie fällt dann diese Kurve ab?
Naja, es ist so, wenn Sie haben es vorhin angesprochen, der Wunsch, sein Kind zu stillen, ist tatsächlich bei 97%, also deutlich über 90% der Frauen da. Und dann geht es schon in den ersten Tagen nach der Geburt ganz, ganz schnell nach unten. Oft mit dem Argument, ich habe nicht genug Milch, mein Kind wird nicht satt. Und das ist tatsächlich eine Aufklärungsfrage. Ne? Da müssen wir wirklich in die Bevölkerung gehen und klar machen, dass die Natur das schon ganz gut sich so ausgedacht hat. Ne? Dass ein Kind die ersten 2 Tage, wenn es nicht krank geboren ist, zu früh geboren ist oder extrem untergewichtig ist, die ersten 2, 3 Tage durchaus auch mit ein paar Milliliter Kolostrum gut auskommt und keine zusätzliche Nahrung braucht. Und das müssen werdende Mütter oder dann gewordene Mütter müssen das einfach wissen, dass es Zeit braucht und dass sie diesen Prozess aktiv auch unterstützen können, eben durch Haut-zu-Haut-Kontakt. Aus der Klinik gehen dann schon auch in den letzten Jahren erfreulicherweise zunehmend mehr Frauen mit ihren Kindern vollgestillt nach Hause. Das sehen wir schon.
Sagen Sie mal einen Prozentsatz, über was, wie viel Prozent reden wir da?
Naja, das sind dann schon 60% der Frauen in guten Kliniken, denke ich, die vollgestillt nach Hause gehen, vielleicht auch ein bisschen mehr sogar.
Aber bei 60 ist jetzt auch nicht super, oder?
Ist auch nicht super.
Also 60 ist jetzt nicht schlecht, aber also wenn mich 97% möchte oder über 90% möchten,
ja,
und dann gehen 60% vollgestillt nach Hause, finde ich jetzt auch noch nicht top.
Ist nicht top, überhaupt nicht, ganz klar, ganz klar. Und wir haben ja viel dagegen getan, ne? Wir haben also die Werbung für Babyprodukte, wir haben diese kostenlosen Gratispackungen in den Kliniken abgeschafft. Alles sehr sinnvolle und notwendige Dinge, aber trotzdem scheitert es nach wie vor offenbar an der Information, an der informierten Entscheidung der Mutter, auch zu akzeptieren, mein Kind, wenn es nachts schreit, verhungert jetzt nicht gerade und das liegt nicht daran, dass ich zu wenig Milch habe und mit einer Flasche löse ich das Problem.
Mhm. Machen wir da jetzt noch wieder einen Einschub. Wir kommen gleich zu diesen Zahlen nochmal wieder zurück, aber lassen Sie diesen Einschub nochmal machen. Mein Kind schreit oder mein Kind ist unruhig, die Nacht war irgendwie Mist. Und dann ist morgens irgendwie eine Kinderschwester da, es ist irgendeine Freundin da, die man per WhatsApp oder sonst wie noch kontaktiert hat. Es gibt noch eine Mutter, eine Schwiegermutter und dann spielt dann noch der Kinderarzt vielleicht eine Rolle, der jetzt noch die U2 machen soll. Das ist ja mittlerweile in dem Land oder in der Möglichkeit, wo wir unfassbar viele Informationen aus allen möglichen Ecken kriegen. Das wird ja bei der stillenden Mutter oder bei der Mutter, die stillen möchte, ja nicht anders sein. Ist das ein Thema?
Glaube ich schon. Es ist, ich nenne es immer so ein bisschen salopp informatives Chaos, ne?
Genau.
Es ist ja tatsächlich auch eine chaotische Situation, in die eine Familie hineinwächst. Es gibt ja so ein paar Einschnitte im Leben, glaube ich, die wir alle kennen. Das ist dann so die Einschulung und der Einstieg ins Berufsleben vielleicht, aber nachweislich ja auch ganz klar der Zeitpunkt, wann man Eltern wird und wie man Eltern wird. Und das ist ein großer Einschnitt im Leben und der verursacht auch chaotische Gefühlsstürme. Und wenn dann noch ein Chaos an Informationen auf die junge Familie hereinprasselt, jeder in der Nuance ein bisschen anders. Und Sie haben es ganz gut beschrieben. Wir haben ja da viele handelnde Akteure, ne? Wir haben da dann die Großmutter zu Hause und es ist erstaunlich, wie auch in einem Land wie Deutschland sich so tradierte Strukturen, wie lange die sich halten. Ich habe einen guten Kollegen in Bayern, der sagt, weißt du, was mein Problem ist? Die Frau entbindet und will eigentlich stillen und dann schreit das Kind und nimmt vielleicht nicht so richtig zu und dann kommt die Großmutter und die sagt, der braucht die Suppen. Der braucht die Suppen, weil in Bayern hat man jahrelang die Suppen gekocht und zwar durch die Großmutter, also den Babybrei soll das übersetzt heißen. Weil die Mutter musste rasch wieder auf den Acker, ne? Aufs Feld. Heute geht keine Frau mehr auf den Acker, aufs Feld, aber diese Struktur, wir kochen die Suppen und ernähren unser Kind mit künstlicher Nahrung, hält sich offenbar bis in dieses Jahrtausend.
Okay, aber da wäre ja vielleicht Aufgabe von uns Kinder- und Jugendärzten, dass wir tatsächlich für eine zumindest aus unserer Sicht einheitlichen Kommunikation mit den Kinderkrankenschwestern, die das Kinderzimmer betreuen, den Hebammen und den Ärzten hinkriegen, dass wir versuchen, da mit einer Stimme zu sprechen. Die anderen Einflussgrößen können wir nicht beeinflussen. Die Oma können wir nicht beeinflussen. Die über WhatsApp zugeschaltete Freundin können wir auch nicht beeinflussen. Und irgendwelche Instagram-Influencer, Influencerinnen können wir auch nicht beeinflussen. Aber zumindest das, was wir klären können, ist doch eine klare Kommunikation zu bestimmten Themen, oder?
Ja, vielleicht doch nochmal zurück zu vorher, also vorgeburtlich. Ich würde mir schon wünschen, dass auch die niedergelassene Gynäkologin oder der Gynäkologe und auch die Hebamme, die sich die Frau dann vielleicht schon sucht, dass die schon in der Schwangerschaft über dieses Thema reden, ja, und einfach sagen, Muttermilch ist das Beste. Wo sind die Probleme? Wo sind die Fallstricke? Was können wir tun, damit das auch klappt mit euch? Das muss vorher stattfinden und das tun niedergelassene Gynäkologinnen und Gynäkologen tatsächlich oft nicht. Das ist nicht ihr Metier, nicht ihr Thema. Die Hebammen schon ein bisschen eher. Aber wenn die Frauen quasi so vorinformiert zu uns in die Klinik kämen, dann wäre schon ganz viel gelöst. Und dann, das wäre dann der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, dann müssen wir mit einer Stimme sprechen. Und mit einer Stimme sprechen geht nur, wenn alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Ja, und wenn dann eben nicht solche überbrachten Botschaften wie, jetzt schlafen sich die erste Nacht mal aus, die Geburt war so anstrengend für sie, das ist einfach kontraproduktiv. Ne? Das Kind, wenn es sich meldet, sollte an die Brust. Und ich erlebe das übrigens als frühgeborene Mediziner ja ganz deutlich. Wir haben einen dringenden Bedarf auch an Muttermilch natürlich für unsere Risikokinder, für unsere extrem Frühgeborenen. Und da ist die Laktation ja gleich mal noch sehr viel schwerer in Gang zu bringen. Ne? Dann trennen wir nämlich Mutter und Kind sehr oft. Da sind wir übrigens noch nicht gut. Sie haben es vorhin gesagt, naja, das hat sich alles verbessert. Aber Haut-zu-Haut-Kontakt in der Neurologie wird heute oft eben als der kleine, süße Bonbon gegen die böse Intensivmedizin begriffen. Und wir müssen da einen Paradigmenwechsel vollziehen. Wir müssen einfach sagen, Haut-zu-Haut-Kontakt, Känguru-Mother-Care oder Skin-to-Skin, ich würde die Väter einbeziehen, ist tatsächlich Therapiebestandteil und ist nicht nur nice to have und nicht der kleine Bonbon gegen böse Intensivmedizin, sondern ist ein Therapiebestandteil. Und dann fängt es ganz pragmatisch an, auf welchen Stühlen, in welcher Situation sitzen denn die Eltern oder liegen denn die Eltern mit ihren Kindern? Ist das eine busy Intensivstation mit jeder Menge Alarm und Personal, was da hin und her agiert? Oder ist das Privatsphäre? Ist das Intimität? Ist das ein Familienzimmer? Habe ich da einen adäquaten Kängurustuhl, auf dem ich auch als sektionierte Mutter tatsächlich 6, 8, 10 Stunden liegen kann, bequem? Und das ist in den Kliniken nach wie vor noch weit, weit entfernt von der Realität.
Okay. Gehen wir nochmal wieder zurück zu den Zahlen. Sie hatten gesagt, Entlassung ungefähr 60% voll gestillt. Und jetzt war nochmal vorhin die Frage, wie flacht sich dann die Kurve ab?
Naja, das geht bis zum zweiten Monat irgendwie noch ganz gut. Da bleibt es relativ stabil. Ja, vielleicht sind es auch in guten Kliniken mehr als 60%, starten da ein bisschen höher. Aber wir sehen aus den aktuellen Studienzahlen, das nenne ich jetzt mal so die SUSE 1 und SUSE 2 Studie, da sehen wir tatsächlich, dass nach 2 Monaten das noch relativ unverändert ist. Nach 4 Monaten geht es auch und dann ist der Break da. Nach 6 Monaten haben wir Stillquoten, die liegen irgendwo zwischen 10% und 20%, also irgendwie im 15%-Bereich. Und das hat sich in 20 Jahren auch nicht verändert in diesem Land. Und da fragt man sich eben schon, woran liegt das eigentlich, ja, wenn die Mütter eigentlich zu Hause sind mit ihren Kindern? Übrigens ja ganz anders als in vergleichbaren Ländern. In Frankreich zum Beispiel ist es durchaus üblich, dass eine Frau 6 Wochen nach der Geburt wieder on job ist. In Amerika nochmal komplett anders.
Und die Stillraten sind trotzdem gut, nach 6 Wochen wieder arbeiten?
Na, die Stillraten sind nicht wesentlich schlechter als bei uns in Deutschland. Ich meine, wenn ich hier nach 6 Monaten 12% habe, da geht es ja kaum noch Luft nach unten. Ne? Also woran liegt das eigentlich? Ist dann doch die Bedeutung der Muttermilchernährung für das eigene Kind nicht erkannt? Oder ist da zu viel Belastung drin? Sind es Traditionen, kulturelle Fragen? Keine Idee. Ja, wir brauchen vielleicht neue Konzepte. Wir haben ja da viel überlegt in den letzten Jahren. Die Stillkommission ist da am Ball und probiert neue Dinge. Wir haben Baby-Friendly Hospital-Initiative, also weg vom Schnuller, keine Zufütterung, all das. Aber es hat sich offenbar gezeigt, dass das die Magic Bullet ist, die goldene Kugel, die da jetzt das Ruder herumreißt.
Lassen wir uns das Thema Baby-Friendly Hospital nochmal aufnehmen. In der Tat ist es ja manchmal dann doch wirklich so, dass man dann sagen muss, wir müssen jetzt zufüttern. Dem Kind geht es unabhängig von dem Gewichtsverlust tatsächlich auch so, dass man denkt, da muss jetzt ein bisschen mehr Substrat dran. Da greife ich jetzt sozusagen ins Regal, mache die Flasche warm und gebe dem Kind die Flasche. Oder habe ich da eine Alternative dazu?
Naja, ich in erster Linie wirklich dann mal schauen, woran liegt es denn eigentlich? Also wird das Kind oft genug angelegt? Vielleicht in solchen Fällen, also wir haben jetzt mal so, konstruieren mal so einen Fall, das Kind hat jetzt da einen raschen Gewichtsabfall innerhalb der ersten 48 Stunden, hat vielleicht schon mehr als 5% abgenommen, dann kann man ja antizipieren, das wird wahrscheinlich die 7-10% Grenze reißen, 1 oder 2 Tage später. Dann ist es ganz wichtig, Stillmanagement zu prüfen, also sich auch mal die weibliche Brust anzuschauen, mit der Mutter zu reden. Wie oft legen sie ihr Kind an? Meldet der sich von alleine oder ist der vielleicht ein Late Preterm, ja, mit 37, 36 Wochen noch darunter, der ja nie in der Kinderklinik auftaucht. Diese Kinder, die kommen ja oft dann auch mit einem enthusiastischen Start auf die Welt und nach 48 Stunden flacht es dann ab und dann werden sie schlapp und faul und ekterisch und dann klappt gar nichts mehr. Da muss man also Kind und Mutter anschauen. Vielleicht in solchen Fällen auch mal eine Stillprobe machen. Das finde ich dann auch schon mal indiziert, bevor man zufüttert. Also zu gucken, was nimmt das Kind denn von der Brust? Und da würde ich jetzt vielleicht nochmal Ihnen nochmal kurz 3 andere Studien nochmal ans Herz legen oder die ansprechen. Es gibt von der Valerie Flahermann und von unserem Kollegen Stranak aus Prag 3 Studien inzwischen. Ich will gerne einräumen, das sind kleine Fallzahlen, die da untersucht worden sind. Aber da hat man mal geschaut, bei diesen Kindern, die so relativ rasch an Gewicht abnehmen, würde es denn vielleicht helfen, wenn wir denen nach jedem Anlegen eine ärztlich indiziert kontrollierte Zufütterung an Formularnahrung angedeihen lassen? Schwerpunkt oder ganz wichtig war, nicht mit der Flasche, sondern auf alternativen Wege, sprich die wurden per Sonde an der Brust oder per Fingerfeeding oder Wäscherfütterung zugefüttert, könnte das dann vielleicht den Stillerfolg langfristig positiv beeinflussen. Und alle 3 Studien haben ganz klar gezeigt, dass diese kurzfristige, wirklich temporäre Intervention, sprich das Kind wird angelegt, ich gebe ihm danach 10 Milliliter einer Formularnahrung, das nimmt offenbar den Druck aus dem Kessel. Ja, die Angst vor einer weitergehenden Gewichtszunahme bei der Mutter, aber auch beim Personal nimmt ab. Und die Stillraten werden positiv beeinflusst, leicht positiv beeinflusst. Das war statistisch jetzt nicht signifikant. Aber wir haben zumindest auch keine negativen Effekte gesehen, auch hinsichtlich der Mikrobiota, also der mikrobiologischen Besiedlung.
Okay, aber die Studien, die würden wir sozusagen dann in unsere Shownotes schreiben, sodass die auch jeder nochmal nachlesen kann. Also es ist dann eben nicht end oder weder, also nach dem Motto, das langt jetzt hier nicht mit der Muttermilch, jetzt mal ran mit der Flasche, sondern sie sagen, weiter stillen und Ergänzung, Fingerfeeding, haben Sie vorhin gesagt, kleine Mengen. Wir haben ja da gerade ein Leitlinienproblem. Was nehmen wir denn da? Da sind wir momentan in einer sag ich mal, eigentlich ungeklärten Situation?
Naja, das hat ja auch gerade für große Konfusionen in den Geburtskliniken geführt. Also womit füttern wir denn zu? Sie sprechen jetzt eine Leitlinienrevision an, die so ein bisschen aus der allergiegetriggerten Ecke kommt. Da wird jetzt gesagt, wir sollen möglichst Hydrolysatnahrung füttern, also auf oder Aminosäurelösungen füttern, also aufgespalten Eiweißlösungen und keine reine Formula mehr.
Und Klammer auf, dafür sind diese Aminosäureformularnahrungen eigentlich nicht zugelassen. Klammer wieder zu.
Richtig, genau. Und das ist genau das Problem. Und das führt jetzt zur Konfusion. Also das ist für mich ein bisschen eine Entscheidung von einem grünen Tisch hinweg, die also wirklich fernab der Realität ist. Und ich habe persönlich mit zwei der Leitlinienautoren gesprochen und gesagt, sag mal, was habt ihr jetzt da eigentlich für eine Leitlinie verpackt? Wie stellt ihr euch das vor? Die haben beide nur abgewinkt und waren völlig entnervt von diesem Leitlinien-Konsensusfindungsprozess und haben gesagt, wir füttern in unserer Klinik weiter eine Formularnahrung. So kann es ja auch nicht sein, ne? Eine Leitlinie schreiben und dann eigentlich das Gegenteil tun, finde ich jetzt ein bisschen problematisch. Wir haben Gott sei Dank ein Statement von der Ernährungskommission aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt. Und das hat ganz klar gesagt, diese Lösungen sind nicht zugelassen. Und sie raten davon ab, das zu tun.
Genau, aber wir haben dann trotzdem sozusagen das Sensibilisierungsthema, was man aus allergologischer Sicht ja nicht von der Hand weisen kann, wo ja die Allergologen sich entsprechend positioniert haben, sagen, wenn es denn kuhmilchbasierten Formulakontakt gab, dann macht das bitte weiter, denn sozusagen die berühmte Hidden Bottle zu geben, und dann keinen Kuhmilchkontakt mehr erhöht, wiederum euer Risiko für eine Kuhmilchallergie hinterher.
Richtig, richtig, ja.
Das ist ja in der Tat momentan ein echtes Dilemma.
Da kommen wir jetzt auch nicht raus.
Nee, genau, da muss sich jeder quasi selber positionieren und sagen, also ich entscheide das in meinem Zuständigkeitsbereich so oder so. Herr Kühn, vielen, vielen Dank für das Gespräch bisher. Sie kennen vielleicht unser Format hier und dieses Format ist so, dass es am Ende für Sie die Möglichkeit gibt, ein paar Do's und Don'ts loszuwerden. Die Reihenfolge ist mir fast egal. Mein Rat ist aber eher, mit den Don'ts anzufangen, damit man mit der positiven Nachricht endet. 2 oder 3 Do's und Don'ts.
Ja. Also, erstes Don't, Sektio kritisch überdenken, keine Sektio ohne guten Grund. Ja? Kaiserschnittraten in Deutschland können durchaus noch gesenkt werden. Zweitens, Mutter und Kind nach der Geburt nicht trennen. Das gilt für operative Entbindungen, aber natürlich auch für die ganz normalen Entbindungen unbedingt. Also auch da auf der eigenen Station im eigenen Alltag überdenken, wie können wir da eine familienfreundliche, bindungsfreundliche Policy umsetzen. Das können viele Kliniken auch vielleicht ohne einen Neubau zu haben. Zufüttern bitte nicht, wenn die 10%-Grenze jetzt da in der Kurve einfach aufblinkt, sondern tatsächlich nochmal aufs Kind schauen, auf die Mutter schauen, auf den Stillprozess schauen und überdenken. Das wären meine 3 Don'ts. Und die Do's, was sollten wir machen? Nicht an den Leitlinien kleben, die Leitlinien im Kopf behalten, aber eine kritische Entscheidung der jeweiligen Situation bitte anpassen, also nicht automatisch reagieren. Zweitens, Stillförderung, Laktationsförderung fängt lange vor der Geburt an. Da müssen wir die beteiligten Berufsgruppen auch dringend mit an Bord holen. Und vielleicht als Letzte auch überdenken, ob nicht ein temporäres, alternatives, kontrolliertes und indiziertes Zufüttern für wenige Stunden oder die ersten wenigen Tage, immer nach dem Anlegen des Kindes, ob das nicht eine Situation entschärfen kann und der Mutter und vielleicht auch dem Personal mehr Gelassenheit verschafft, um dann die Abwendung von der Brustfütterung zu verhindern und längere Stillquoten in diesem Land zu erreichen.
Herr Kühn, super. Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und meine etwas salopp formulierte Einleitung, Gewicht minus 10%, lohnt sich drüber zu reden, haben Sie eindeutig widerlegt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Rückmeldungen, über Themenvorschläge und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören und bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.